herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Podcast. Ich bin Nora Ast und ich möchte dich mit all dem, was ich dazu beitragen kann und vor allem diesem Podcast-Format darin unterstützen, deinen ganz eigenen Führungsweg zu gehen. Ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin Antje von Dewitz. In unseren Female Leadership Trainings wird sie von unseren Teilnehmerinnen immer wieder als ihr weibliches Vorbild genannt. Und deswegen dachten wir, es wäre wunderbar, wenn wir sie einmal als Gästin für unseren Podcast gewinnen könnten. Und als sie dann auch noch zugesagt hat, haben wir uns super gefreut. Und hier noch ein paar Worte zu Antje, bevor wir einsteigen. Antje von Dewitz ist Geschäftsführerin der erfolgreichen deutschen Outdoor-Marke VD. Hier hat sie 2009 die Geschäftsführung von ihrem Vater übernommen. Viele kennen VD vor allem durch hochwertige Outdoor-Bekleidung, Rucksäcke und Fahrradtaschen. Produkte, die nicht nur funktional sind, sondern auch nachhaltig. Antje steht für eine moderne, werteorientierte Führung und hat VD zu einem der nachhaltigsten Unternehmen Deutschlands gemacht. Unter ihrer Führung wurde VD mehrfach für sein Engagement ausgezeichnet. Mit vielfältigsten Initiativen wie zum Beispiel dem grünen Knopf treibt sie nachhaltige Veränderungen in der Textilbranche aktiv voran und zeigt damit eindrucksvoll, wie sich wirtschaftlicher Erfolg, ökologische Verantwortung und soziale Werte miteinander verbinden lassen und sich nicht ausschließen. Liebe Antje, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit hier für uns nimmst.
Sehr gerne, ich freue mich da zu sein.
Antje, wir sitzen ja jetzt hier um 11 Uhr am Vormittag. Wie bist du in den Tag gestartet?
Wie bin ich in den Tag gestartet? Bei mir ist zurzeit mein Sohn, einer meiner Söhne, wieder vom Studium da. Das ist sehr nett. Deshalb haben wir gemeinsam gefrühstückt. Und dann bin ich mit dem Fahrrad zur Firma gefahren, habe mehrere Termine gehabt und jetzt bin ich hier.
Und Fahrrad heißt bei dir auch E-Bike oder bist du,
ich bin noch gänzlich ohne Strom unterwegs.
Du bist ohne Strom. Mein Fahrradhändler nennt das immer das Bio-Bike.
Ja, genau.
Und ist das für dich ein kurzer Weg? Also sind das irgendwie so 10 Minuten, die easy zu machen sind oder ist das schon wie so eine kleine Sporteinheit?
Das war bis vor 5 Jahren eine kleine Sporteinheit, die mir auch sehr willkommen war. Aber seit wir umgezogen sind, wohne ich nur noch 3,5 Kilometer von der Firma entweg. Und deshalb ist es für mich fast schwieriger, mich morgens zu motivieren, aufs Fahrrad zu setzen, als nicht, weil in meinem Kopf muss immer ganz viel zusammengehen, so ganz viel Sinn machen. Es ist ein Sinn weggefallen, es ist nur noch Transport. Und ich habe ein Auto. Jetzt also muss ich ehrlich zugeben, mir fällt es schwer, morgens manchmal aufs Fahrrad zu steigen und nicht in mein praktisches E-Auto. Ich schäme mich.
Ach, Quatsch. Ich glaube, du tust so viele andere Dinge, wofür sich andere viel mehr schämen könnten. Also wenn es das ist, glaube ich, ist das Easiest. Aber so auf Laufen oder so willst du nicht umsteigen, um wieder so ein bisschen Sport drin zu haben?
Doch, irgendwie. Gestern Abend bin ich nach Hause gejoggt. Ja, okay. Das mache ich jetzt ab und zu. Genau, ja. Exakt, das war meine Überlegung.
Sehr gut. Ja, okay. Ja, ich habe zurzeit, bringe ich jeden Tag die Kinder morgens weg. Das hat jetzt eine Zeit lang mal mein Freund gemacht und aktuell bin ich gerade dran, weil er immer morgens um 8 am Rechner sitzen muss und ich finde es irgendwie schön, also draußen die Vögel so zwitschern zu hören und sich nochmal so ein bisschen für den Tag auszurichten. Ja, schön. Hast du Lust, uns einmal ein bisschen was von deiner Geschichte zu erzählen?
Sehr gerne. Also du siehst, dass meine Kamera jetzt gerade ausfällt.
Aber ich höre dich.
Genau, ich weiß nicht, warum die jetzt ausfällt.
Ja. Ich frage nochmal. Also
ich könnte uns eine externe Kamera anhängen. Ist es dir wichtig,
mich zu sehen? Nee, ist okay. Gut. Ja. Okay. Ich frage nochmal. Ja. Antje, bevor wir jetzt in dein Führungshandeln einsteigen, wo ich total neugierig drauf bin und wie du eine gute Balance für dich im Leben hältst und vor allem, was nachhaltiges Handeln für dich bedeutet, erzähl uns doch mal einfach deine Geschichte. Was sind so die bedeutsamsten Ecken und Wendungen für deinen Weg?
Oh, da brauchen wir jetzt viel Zeit. Ich versuche es kurz zu halten.
Ja, gerne.
Aufgewachsen bin ich genau in diesem Dorf, in dem ich jetzt auch sitze, in Tettnang am Bodensee oder beziehungsweise in Obereisenbach bei Tettnang am Bodensee. Meine Eltern kommen aus Norddeutschland und mein Vater war früher schon Unternehmer und das war dann, und das ist sehr ländlich geprägt hier. Von daher waren wir immer so ein bisschen so ich habe immer das Gefühl gehabt, so, guck so ein bisschen mit Skepsis auf uns sozusagen, so, weil hier ist Landwirtschaft und Katholizismus und ja, also wir waren eher so, ja, anders als die anderen.
Das heißt, du bist schon im Norden geboren oder bist dann in Tettnang geboren?
Ich bin auf der Schwäbischen Alb geboren, aber dann sind wir hergezogen, als ich 2 Jahre alt war und meine Eltern sprechen, also wir sprechen alles schnelles Hochdeutsch und hier wurde einfach zu der Zeit überwiegend so ganz melodiöses Schwäbisch halt gesprochen.
Ja, okay.
Und dann war noch evangelisch und mein Vater hat schon früh einen roten Porsche gefahren, was einfach nicht hier reingepasst hat. Okay. Also es war alles ganz anders, genau. Und ich habe früh gelernt, dass Unternehmen oder der Wirtschaft durchaus auch mit Skepsis begegnet wird. Also ich bin schon als Kind sozusagen, habe ich mich geprügelt, weil im Kindergarten mir gesagt wurde, mein Vater sei bestimmt ein Ausbeuter. Und also das war ganz spannend, weil ich finde, das hat mich geprägt, so dieses Thema Vertrauen. Und Vertrauen musst du dir aber erstmal verdienen und verdienen tust du es dir über Transparenz. Also ich glaube, das war so früh in meiner Kindheit angelegt.
Und dein Vater hatte das Unternehmen schon, als du auf die Welt kamst, oder hast du auch so diese Unternehmensentwicklung und so weiter miterlebt?
Ja, der hat das wirklich von klein auf hochgezogen. Also er hat es als Ein-Mann-Unternehmen gegründet.
Und da warst du aber auch schon geboren. Also da
war ich geboren. Ja, also als wir hergezogen sind, hat er es aufgebaut. Da war ich dann zwei, genau.
Okay.
Genau, der rote Porsche, muss ich sagen, der kam tatsächlich auch erst später. Da war uns wahnsinnig peinlich, als wir dann, also meine zwei Schwestern und ich, ins Gymnasium gegangen sind und er uns dann ab und zu mit dem Porsche zum Gimmi gefahren hat. Das war ganz schrecklich für uns. Voll peinlich.
Voll peinlich, sehr gut. Ja.
Und ich glaube, was sonst noch relevant ist, meine Mutter ist eher bei Greenpeace anzusiedeln. Also wir hatten heftige Diskussionen am Abendbrottisch zwischen meiner Mutter und meinem Vater, die sich dann um Wirtschaft im Generellen, um Wachstum und wo sollen wir denn hinwachsen, was soll denn das? Und also ich bin ziemlich von beiden Polen geprägt worden. Einmal von diesem sehr kritischen Blick auf Ausbeutung von Wirtschaft und andererseits auf diesem unternehmerischen Blick, so alles ist möglich und wir kriegen alles irgendwie hin, so.
Und würdest du sagen, dass du das auch von deinem Vater so übernommen hast, dieses so visionäre, wir kriegen das hin? Oder was, ich will dir da nichts in den Mund legen, was würdest du sagen, hast du da unternehmerisch übernommen?
Das ist auf jeden Fall dieses Pionierhafte, dieses sich nicht aufhalten zu lassen von vielleicht so Glaubenssätzen oder so hat man es immer schon gemacht oder auch ja, Wagnisse gehen über Grenzen hinaus. Das ist definitiv von meinem Vater. Viel Energie dafür.
Und du bist mit Geschwistern aufgewachsen, hast du eben gesagt?
Mhm. Mit meinen beiden Schwestern. Eine ist älter und eine ist jünger.
Genau. Okay, also so bist du die mittlere.
Genau.
Und 2009 hast du das Unternehmen dann übernommen. War das eine leichte Entscheidung? Also hast du gesagt, jo, mache ich sofort. Die Werte habe ich ja schon mitgenommen. Ich lege jetzt los, oder?
Nee, ich dachte eigentlich eher, dass ich tatsächlich eher so bei Greenpeace bin oder in Medien oder so und hatte mir ein ganz breites Studiengang angefangen, damit ich möglichst viel Entscheidungsfreiheit habe und habe ganz viele Praktika gemacht während meines Studiums, unter anderem in Frauenorganisationen, in Umweltorganisationen, bei Medien, beim NDR, bei Süddeutsche Zeitung, beim Goethe-Institut in Abidjan und ganz zum Schluss eben bei meinem Vater im Unternehmen bei VD. Und während ich alles toll fand, was ich bisher irgendwie erlebt hatte, war das für mich hier tatsächlich so ein Ankommen, so ein oh, aha. Also wenn ich wirklich Verantwortung übernehmen will, wenn ich was verändern möchte, dann ja eigentlich da an der Wurzel. Und ich bin wirklich totaler Outdoor-Fan. Ich bin wahnsinnig gerne in den Bergen und draußen und das war ein Ankommen sozusagen in dem, was mich am meisten im Leben bewegt, Outdoor, und auch in da, wo ich das Gefühl hatte, kann ich am meisten bewegen selbst. Und das war mehr so ein Erkenntnisprozess, also mit dem Einstieg bei VD als Praktikantin und dann die Erkenntnis, Wirtschaften ist hat nicht nur mit Zahlen zu tun.
Und mit roten Porsches.
Und mit roten Porsches, genau. Und sondern ganz viel mit Menschen und mit Verantwortung übernehmen und Gestaltungsspielräume haben.
Ja, toll.
Und das war dann für mich, dann wurde es ziemlich schnell klar, dass ich das gerne machen möchte.
Und hast du deinen Vater angesprochen oder hat er dich angesprochen? Wie war da
das? Ich hab meinen Vater angesprochen, genau. Also ich hatte mehrere Jahre schon dann bei VD gearbeitet nach meinem Praktikum, habe dann auch schon zwei Kinder bekommen und mein Freund war dann endlich fertig mit seinem Studium und es war klar, dass wir jetzt erstmal irgendwie hin müssen, wo er einen guten Berufseinstieg findet. Den findet er bestimmt nicht irgendwie in Tettnang. Von daher habe ich mich ganz grundsätzlich überlegt, was möchte ich jetzt bei euch machen? Und da ist mir ganz bewusst geworden, also ich sehe meine Zukunft hier und dann habe ich mit meinem Vater gesprochen und habe gesagt, ich würde gerne VD übernehmen und dann hat er gesagt, naja, dann freut er sich.
Das ist doch toll.
Spektakulär.
Und habt ihr dann noch eine Zeit lang parallel gearbeitet oder hat der Übergang dann so relativ schnell und nahtlos stattgefunden?
Ich bin dann erstmal weg nach Hohenheim und bin dann 2005 zurückgekommen, also von 2002 bis 2005 war ich weg und ab 2005 war ich dann Marketingleitung unter ihm als Geschäftsleitung und 2009 habe ich dann übernommen.
Okay, konntest du dich erstmal noch ein bisschen beweisen und dann?
Ja, wir haben auch einfach das Unternehmen übergabefit machen müssen.
Ja.
Es war sehr zugeschnitten auf den Gründer, meinen Vater, und es war klar, dass ich nicht eins zu eins so übernehmen kann, wie er das Unternehmen aufgebaut hat. Wir haben mehrere Prozesse verändert, mehrere Hierarchieebenen auch eingezogen, einfach, dass Mitverantwortung möglich ist. Also wir haben die Jahre eigentlich auch gut beschäftigt gewesen, das vorzubereiten.
Ja, toll. Und was waren so, kannst du das rückblickend sagen, was waren so deine wichtigsten Learnings aus der Zeit?
Also ich hatte meine Diplom, ich also während der Zeit, als ich nicht bei VD war, 2002 bis 2005, habe ich meine Dissertation geschrieben in Hohenheim und war am Lehrstuhl für Entrepreneurship und habe natürlich dann auch VD wieder als Fall genommen und habe damit ganz vielen, also es ging um leistungsstarke Arbeitsverhältnisse in mittelständischen Unternehmen und habe mich mit ganz vielen MitarbeiterInnen unterhalten, Interviews geführt, Workshops gemacht und das waren eigentlich so meine Hauptlearnings, so wo, also den Blick aufs Unternehmen, was können wir verändern, was sollten wir verändern, weil wir so stark gewachsen sind, weil einfach auch die Erwartungen von MitarbeiterInnen sich verändert hatten in der Zwischenzeit. Meine Learnings waren schon quasi so dieses, was kann ich machen, um eine gute Organisation aufzubauen, eine leistungsstarke Organisation. Und es war eigentlich ein super Einstieg darin, weil ich gefühlt mit allen gesprochen hatte.
Im Unternehmen. Und wie viele MitarbeiterInnen hatte VD damals, als du da so eingestiegen bist 2005?
Ach, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht so 350 oder so.
Ja, okay. Und hast du mit allen gesprochen oder mit den meisten gesprochen?
Ja, ja. Wahnsinn. Also mit denen aus Vertrieb, Marketing, Produkten auf jeden Fall, so mit denen, an den Schlüsselstellen, ja.
Ja, und hast dann nach und nach Maßnahmen eingeführt, um gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, die Menschen motivieren, wo sie das Gefühl haben, ja, hier werden sie gehört.
Ja, wir haben, also das war jetzt nicht ich alleine, sondern wir hatten natürlich auch die Organisationsentwicklung, unser Personalchef zu der Zeit, auch ein Kreis von Führungskräften. Aber ja, wir haben dann ganz viele Maßnahmen eingeführt. Wir haben das Führungsbild eigentlich verändert, also weg von sozusagen dem Entscheider und dem Top-Down-Controller und so weiter hin zu eher dem Rahmengeber und auch trainiert sozusagen, was heißt denn das, Rahmengeben zu sein? Ganz bewusst positives Menschenbild eben auch und gesagt, wir möchten im Vertrauen führen, wir möchten, dass wir mit einem guten Menschenbild rangehen, dass wir erstmal unseren Leuten trauen und auch alle Rahmenbedingungen so bauen, dass man im Vertrauen miteinander arbeitet und lebt. Und das hört sich jetzt alles vielleicht so easy an, aber da waren endlose Diskussionen dahinter und endlose Workshops dahinter und Auseinandersetzungen, was bedeutet das jetzt genau? Und heißt es jetzt, dass wir jetzt alles im Konsens entscheiden? Und also das war schon ein starker Findungsweg dann auch, so einen guten Weg zu finden, wie wir das möglich machen, also Verantwortung auf mehrere Schulter zu verteilen, zum einen, zum anderen damit aber auch diese nachhaltige Transformation zu stemmen, weil das ist nämlich Voraussetzung, weil da so viele Perspektiven noch dazukommen. Also es wird einfach so komplex, wenn ich mich nicht nur rein auf die wirtschaftliche Perspektive konzentriere, sondern sage, okay, für mich ist aber auch das Gesellschaftliche, das Soziale und das Ökologische in den Auswirkungen meines Handelns relevant und ich möchte alles berücksichtigen, auch in den Lieferketten, dann wird es immer komplexer.
Auf jeden Fall, das glaube ich. Und da kommen wir auch
Veränderungen in der Kultur und da haben wir wirklich stark dran gearbeitet.
Ja, und da kommen wir auch gleich nochmal dazu, was ich gerne vorher nochmal erfahren würde. Wenn man dich ja in den Medien recherchiert oder dir jetzt auch zuhört, dann wird einem dann natürlich bewusst, dass das sehr werteorientiert ist, sehr werteklare Führung ist. Wann hast du dich denn da zum ersten Mal mit deinen Werten in Führung oder in der Geschäftsführung, im Geschäftsführungshandeln beschäftigt, so ganz bewusst?
Also ich habe schon meine Diplomarbeit, also darüber geschrieben, über das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen. Also das Thema hat mich immer, also mich hat immer diese Schnittstelle interessiert zwischen sozusagen Gesellschaft und Unternehmertum. Weil ich glaube, ich eben beide Pole in mir trage und gerne sozusagen die Synergie daraus schöpfen wollte. Das heißt, ich bin auch so eingetreten ins Unternehmen und mit dem Blick darauf, okay, wo haben wir denn eine ganzheitliche Verantwortung? Eben nicht nur für die finanziellen Auswirkungen unseres Handelns, sondern eben auch für die sozialen und ökologischen. Wo nehmen wir die wahr und wie tun wir das? Ganz bewusst formuliert habe ich es dann, also ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte nicht alleine in der Geschäftsleitung sein, ich möchte einen Kreis der Geschäftsleitung. Und wir hatten den auch schon vorher definiert, das waren aus langjährigen MitarbeiterInnen. Und wir haben eine Strategieklausur gemacht, schon in 2008, eben im Hinblick auf 2009, auf die Übernahme. Und da wurde ich eben auch nach meinen Visionen gefragt. Und da habe ich es zum ersten Mal sozusagen, glaube ich, ganz bewusst eben formuliert. So, dass also im Sinne von, ich möchte VD wie ein Glashaus bauen, dass es einfach vollkommen transparent ist, dass man auch quasi sinnbildlich auch in Asien unter den Teppich schauen kann und es ist gut sozusagen so, dass man nichts verstecken braucht, also halb so nichts absichtlich versteckt, aber dass man bewusst alles öffnen kann, weil man auch nichts zu verstecken hat, so in die Richtung. Und dass ich eine grüne, faire Kollektion haben möchte, durch und durch, dass man einfach hinter jedem Produkt einfach 100% stehen kann. Und genau, und das war zum ersten Mal, dass ich das so in den offiziellen Rahmenbedingungen so geäußert habe sozusagen. Und das hat mich auch viel Mut gekostet, weil das ist ja was anderes, ob du diese Werte in dir trägst oder ob du dich bewusst hinstellst und sagst, und das möchte ich jetzt einführen und umsetzen. Und mir ist in der Vorbereitung dessen bewusst geworden, was mache ich denn, wenn die anderen sagen, ja, es ist schon voll schön, aber so funktioniert es halt nicht. aber ich hab da echt, habe da sehr, sehr viel Glück gehabt mit meinen Kolleginnen. Also die sofort gesagt haben, ja, passt. Also dann lass uns jetzt hinsetzen und überlegen, wie wir das jetzt wirklich systematisch umsetzen.
Also rückblickend kann man sagen, Transformation ist ein hartes Business. Aber es lohnt sich einfach total, weil man dann irgendwie so geschlossen in die Zukunft geht. Oder wie würdest du das, formulieren?
Also ich habe das Gefühl, wir sind immer noch in der Transformation, weil wir immer noch drehen. Aber wir haben wirklich, wir haben eine kulturelle Transformation gehabt, um überhaupt erstmal diese Rahmenbedingungen zu bauen, sozusagen eine Transformation auf eben Produktebene stemmen zu können und auch in den Lieferketten und so. Und wir haben eben eine Transformation gehabt sozusagen, oder es sind immer noch drin, in der Veränderung aller Prozesse, aller Materialien, aller Produktentwicklungsentstehungen, und der Art und Weise, wie Produkte hergestellt werden. Es war ein irre Kraftakt, weil wir zu der Zeit auch die Einzigen waren, die nach sowas gefragt haben, gerade in den Lieferketten mit unseren Produzenten. Also wir haben eine eigene kleine Produktion am Standort, aber 80% produzieren wir in Asien und sind da immer auch nur Gast sozusagen in Produktionsstätten, also langjährige Partner. Aber eben nicht das größte Licht, sondern mittelständischer Partner halt sozusagen. Und die Widerstände waren auf der Seite enorm. Die Widerstände waren aber auch enorm im Team zu Beginn, weil klar war, wir haben Mehrkosten und wir können die Mehrkosten nicht bei den Kunden unterbringen. Was machen wir denn? Da geht doch gar nicht. Oder auch, das ist so viel Arbeit, das ist so viel Aufwand, das ist so bürokratisch auch, weil du ja ganz viel Datenmanagement dann auch hast. Das ist wirklich überbordend teilweise, aber auch die
Kunden. Weil du auch viel mehr kontrollieren musst, ja. Ne? Du musst ja viel mehr im Austausch sein, du musst viel mehr gucken, so setzen deine PartnerInnen das so um. Und da, ich meine, mittlerweile gibt es ja sehr viele nachhaltige Marken, aber ihr wart da ja wirklich Vorreiter und musstet dann wahrscheinlich auch erstmal irgendwie beschreiben, was bedeutet das überhaupt, oder?
Wir haben es eben sehr stark an Standard, also da, sehr hohe Standards gab, haben wir uns daran gehängt und haben immer die höchsten Standards gesucht und da, wo es noch keine gab, haben wir selber welche entwickelt, wie beim Ausstieg von PFAS. Also es gab zwar einen sehr hohen Textilstandard für Kunstfasern, der heißt Blue Sign, aber da hat immer noch PFAS zugelassen. Also haben wir uns selber darum gekümmert, PFAS auszufinden.
Was ist PFAS?
Das sind die Fluorcarbone, die Ewigkeitschemikalien, die quasi sich nicht nur in Gletschern, im Wasser und sonst wo anreichern, sondern auch im menschlichen Körper.
Also wenn ich ein Fließpulli habe, das, was sich dann da rauswäscht?
PFAS sind einfach überall drauf. Auf Pizzakartons, auf Teflonpfannen, auf alles, was wasserabweisend ist. Also aber auch in allen möglichen Alltagsartikeln. Also nicht nur auf Outdoor-Produkten, sondern auf allen möglichen Alltagsartikeln. Und die gehen nicht mehr weg, Ewigkeitschemikalien. Die reichern sich einfach in deinem Körper und sonst wo an.
Okay, das war mir gar nicht bewusst, denn ja, lerne ich hier nochmal richtig was. Ich wusste nur, wenn man Fließpulli wascht, ich habe da so ein Guppy-Bag, da wo ich das so mal reinpacke.
Das sind Mikrofasern.
Also das sind die so Mikrofasern, das ist dann nochmal was anderes.
Mikropartikel, genau so, also Abbrüche von Fasern.
Ja, okay.
Genau.
Und würdest du sagen, so eine deiner Führungsstärken ist wirklich so visionäres, unerschrockenes Handeln? So würde ich das jetzt irgendwie beschreiben.
Ich glaube, einer meiner... Also ich vielleicht nochmal einen Schritt nochmal zurück. Ich weil die Frage ja auch vorher ging, macht das zukunftsstark? Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, weil wir haben die Ausgangshaltung sozusagen, wir sind Teil eines Problems, wir gucken da offen hin wir möchten Teil der Lösung werden. Ja. Und das hat uns am Anfang fast überbordend in die Knie gezwungen, weil es echt so komplex wurde und so viele Zielkonflikte. Aber wir haben halt die Kultur gebaut und die Organisation gebaut und auch die Systeme aufgestellt, um diese Komplexität Herr zu werden, um daraus auch Innovationen zu schöpfen, also sozusagen. Und das macht richtig zukunftsstark. Das finde ich auch, dass das Thema das Mut macht, weil am Anfang kriegst du ja Angst vor den ganzen Komplexitäten und auch vor diesen Dauerkrisen, die wir gerade hören. Und der Reflex ist ja irgendwie alles zuzumachen und zu sagen, so, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf diesen ganz kleinen Ausschnitt. Aber das Hingucken und dann daran arbeiten, schafft eben auch die Ausgangslage dafür dann auch Lösungen zu finden. Und das macht zukunftsstark und das macht uns innovativ und resilient. Ja,
wow. Und man findet das ja überall immer wieder beschrieben über euch, so nachhaltiges Wirtschaften zeichnet euch aus. Und jetzt haben wir natürlich schon so ein paar Schlagworte gehört, wie Lieferketten und so weiter. Aber vielleicht kannst du das nochmal, gerade die auch, die in dem Bereich nicht so unterwegs sind, ne? Jetzt wenn wir in einem Nachhaltigkeitssektor Magazin wären, dann wäre das vielen ganz klar, was damit gemeint ist. Aber vielleicht mal, weil ich das so wichtig finde, als welche Verantwortung, welche Gestaltungsmöglichkeiten man als Führungskraft, als Geschäftsführende hat. Und natürlich kosten die ein bisschen mehr. Ja, wenn ich bei einer nachhaltigen Bank bin, damit angefangen, wenn ich nicht fliege, sondern mit der Bahn reise. Aber das sind jetzt ja für uns nur so ganz kleine Sachen. Aber vielleicht einfach nochmal so, was bedeutet nachhaltiges Wirtschaften für euch? Wie unbequem ist es auch? Aber mit was für eine Relevanz ist es einfach verbunden? Und so einen kleinen Shoutout so, hier Leute, macht's euch nicht so einfach da draußen.
Also so die Frage, so was jede Führungskraft eigentlich machen kann, um nachhaltig zu arbeiten.
Und das trainieren. Vielleicht, aber was erstmal, was es für euch heißt, im Großen nochmal. Du hast es eben so, schon ein bisschen beschrieben, aber was bedeutet es für euch im Alltag, wenn ich zu euch ins Unternehmen gehe und in die Kantine weitergehe? Was bedeutet es, wenn ich auf meinem Bürostuhl sitze oder auch in der Zusammenarbeit mit vielen, du hast ja gesagt, viele Externe, also einfach da nochmal so ein Bild zu geben, was für dich relativ selbstverständlich ist, für mich mittlerweile auch ein bisschen erklärbar, weil ich viel zu dir recherchiert habe, aber mir im Vorwege gar nicht so klar war.
Also du würdest hier ankommen, du würdest aufgefordert werden, vermutlich mit den Öffentlichen anzureisen, dann würdest du Besucherparkplätze sehen und dann würdest du die besten Parkplätze, entweder Besucherparkplätze oder Autos für Mitfahrgelegenheiten sehen, Parkplätze für Mitfahrgelegenheiten, weil außer dem Parkplatz für meinen Vater, wo immer noch der rote Porsche steht.
Wirklich?
Manches verändert sich dann auch. Ja. sind die besten Parkplätze für unsere Kolleginnen also die ihr Auto als Mitfahrgelegenheit anbieten. Dann würdest du vielleicht noch einen kurzen Blick werfen in unsere große Fahrradgarage, weil bei uns wirklich sehr, sehr viele Leute mit dem Fahrrad kommen. Und du würdest dann über unseren Innenhof schlendern, der begrünt ist, das ist eine Magerwiese, überall sind Vogelhäuschen. da waren vor 8 Jahren waren da noch 60 Parkplätze und das haben wir komplett umgebaut. Also wir haben, statt weiter Parkplätze zu bauen, haben wir in grüne Mobilität investiert und lieber in dezentrale Duschen, in Parkhäuser oder Parkplätze für Fahrräder und Mobilitätslotto und Lobbyarbeit für Busse und Jobrad und sowas, statt eben weiter Parkplätze zu bauen. Das hat uns erlaubt, eben den Innenhof zu begrünen, eine Kletterwand hinzubauen und dafür ganz, ganz viel Raum eben auch zu schaffen, um sich auszutauschen. Also wir haben draußen überall Sitzbänke und Tische, wo man sich einfach gut treffen kann und reden kann. Dann kommst du rein, weiß nicht, wenn du aus der Vogelperspektive kommst, siehst du, dass unsere Dächer natürlich mit Photovoltaik belegt sind, wir auch nur grünen Strom hier verheizen. Du gehst dann vielleicht noch in unsere Manufaktur, wo wir die Radtaschen vor allem herstellen, wo wir, ich glaube, knapp 30 auch geflüchtete Menschen mit beschäftigen und Fahrradtaschen ohne PVC herstellen. Das ist auch wieder eine Chemikalie, die krebserregend ist. Dann würde ich mich mit dir vielleicht unterhalten über unsere Lieferketten. Also am Standort sind wir seit 2012 waren wir, glaube ich, schon klimaneutral am Standort, weil wir bis dahin sämtliche Emissionen aufgezeichnet und immer weiter eben reduziert haben, eben im Strom, im Papier, in der Mobilität etc. Und den Rest kompensiert haben. Du würdest vielleicht noch das Kindergeschrei hören auf der anderen Seite vom Hof, sozusagen vom Innenhof, weil da ist unser Kinderhaus, wo wir 30 Kinder, ich würde sagen, beschäftigen, aber betreuen.
Hoffentlich nicht.
Ein und 10 Jahren, ganzjährig, ganztägig, in wirklich tollen Betreuungsmodellen. Und dann würden wir vielleicht auch reden über die Produktentwicklung. Wir haben ein eigenes Label, das heißt Green Shape, weil die Textilindustrie ist eine totale Risikobranche. Da gibt es 3500 giftige, krebserregende Chemikalien. Um der Herr zu werden und nicht quasi jedes einzelne Material auszuzeichnen, haben wir Green Shape als Meta-Label gegründet, um sozusagen dann auf den höchsten Standards für jedes Material aufzubauen. Wir haben 80-90% haben wir inzwischen Green Shape in der Kollektion. Auch grüner Knopf, das ist auch das Regierungssiegel.
Das kennt man ja, genau. Grüner Knopf sagt einem ja noch was. Aber das hat euch nicht gereicht sozusagen.
Nee, genau. Ihr habt es auch schon eher eingeführt. Und außerdem geht uns das hinaus. Also Green Shape ist jetzt auch nur noch, wenn du recycelte oder biobasierte Materialien einsetzt. Wenn es reparabel ist. Wir haben eine große Reparaturabteilung hier auch. Da schlenderst du vielleicht auch noch lang, weil wir eben unser Anspruch haben, wirklich so viel wie möglich zu reparieren. Wir ermöglichen auch auch die Reparatur über iFixit, das ist eine Reparaturplattform. Man kann bei uns auch Ersatzteile bestellen, selber reparieren. Also auch da geht viel, viel Mühe rein. Alle unsere Produktionsstätten weltweit sind Fairware auditiert, also wir sind Mitglied der Fairware, das heißt, sind alle auditiert. Wir sind im kontinuierlichen Verbesserungsprozess seit 2010 mit unseren Produktionsstätten, seit 2015 haben wir Leader-Status. Wir bieten wirklich faire Arbeitsbedingungen weltweit. Wir sind in großen Dekarbonisierungsprojekten weltweit engagiert, auch zum Teil im Wettbewerb. Das heißt, seit 2019 haben wir eine weltweite Klimabilanz und wir haben es geschafft, um 30% Emissionen zu senken. 2019 bis 2023 im gleichen Zeitraum sind wir aber um 30% gewachsen. Also wir haben es geschafft, Emissionen von Wachstum zu entkoppeln. Und das macht mir ja selber Mut, wenn ich das höre, weil das eben so, wir sind ja ein herstellendes Unternehmen, wir sind eine Marke, die Produkte herstellt. Und da das zu schaffen, das zu entkoppeln, ist schon mutmachend, finde ich. Und gleichzeitig investieren wir auch stark in neue Geschäftsmodelle. Das heißt, wir bieten inzwischen auch Secondhand an. Auch unsere Produkte kann man auch mieten. Wir vermitteln auch unsere Transformationskompetenz in der VD Academy. Das heißt, wir begleiten auch andere Unternehmen und Organisationen im Transformationsprozess hin zur Nachhaltigkeit.
Oh, wow. Oh, krass. Das ist ja wirklich, toll. Also, dass du vorhin gesagt hast, wir entwickeln uns immer noch weiter. Und es macht ja einfach total, es klingt so inspirierend, in alle Richtungen immer weiter zu denken, weiter zu machen. Wie schafft ihr das so, die Energie dafür aufrecht zu erhalten? Also feiert ihr dann regelmäßig irgendwie, wenn ihr irgendwas Neues geschafft habt? Manchmal ist das ja so, dass dann im Unternehmen anderen gar nicht bewusst ist, was der eine Bereich jetzt irgendwie erreicht hat. Wie schafft ihr das, dass so diese Energie oben bleibt, dass alle so dieses Entrepreneurship mittragen und es immer weitergeht?
Durch viel Kommunikation, durch klare Ziele, die eben nicht, also eine Vision ist immer top-down sozusagen, so da möchte man hin, aber die Ziele sind dann quasi bottom-up miterarbeitet, also aus den Teams heraus auch, so dass wir die wirklich mit einbinden. Auch, dass das CS-Team, also das Corporate Sustainability Team, jetzt nicht eine kleine Single-Abteilung ist, sondern dass wir das so als Querschnittsteam durch die ganze Organisation sozusagen legen, dass eben Leute, die in verschiedenen Abteilungen arbeiten, die kommen zusammen und bilden das interdisziplinäre Team und sorgen dann auch immer dafür, die Themen wieder in zurückzutragen. Auch dafür, dass wir uns einfach auch klar positionieren und da sehr viel kommunizieren, also das, was wir extern kommunizieren wir auch immer intern natürlich noch viel und auch, also für uns spielt das ganze Thema auch zum Beispiel, wir machen ja zweimal jährlich Sales Meeting für unsere ganzen Außendienst- und Vertriebsteams weltweit, die kommen an Standort und da werden nicht nur die neuen Produkte vorgestellt, sondern am Anfang gibt es eben die ganze Botschaft und Kommunikation wieder darüber, hey, was haben wir wieder geschafft, wie weit sind wir gekommen, wo stehen wir gerade, auch sowas wie, also früher war das dann, was sind eigentlich PFAS beispielsweise und warum müssen wir von denen loskommen und wo stehen wir da gerade? Also sehr viel Bewusstseinsarbeit eben auch im eigenen Unternehmen betreiben wir. Und wir sind ja wirklich lange dran schon an diesem Thema. Das heißt, wir ziehen ja auch genau die Leute an, die sich da begeistern lassen. Also wir haben MitarbeiterInnen, die sich sehr bewusst bei uns bewerben. Und das hilft natürlich auch, weil die dann auch ein Eigeninteresse haben, an diesen Themen selber informiert zu bleiben und da auch viel Stolz empfinden. Und wir feiern auch viel, also wir versuchen immer sozusagen alles, was wir an Preisen bekommen oder Auszeichnungen oder was auch immer, mit allen zu teilen und deutlich zu machen, hey, das haben wir uns gemeinsam erarbeitet.
Und von Preisen sprechend darf man, glaube ich, ja sehr hervorheben, dass du 2024 auch das Bundesverdienstkreuz überreicht bekommen hast.
Ja, das stimmt. Genau. Wow.
Was war da die Laudatio? Was wurde dazu gesagt?
Kämpferin für die Menschenrechte.
Wow.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, glaube ich.
Ein Einsatz für umweltfreundliches Wirtschaften oder nachhaltiges Wirtschaften weit über die Branche hinaus. Irgendwie so war es, genau.
Ja. Und was erlebst du, warum tun sich andere Unternehmen da so schwer? Also ich bin ja auch viel in Unternehmen unterwegs und sehe, dass die einfach sehr viel mit den Irrungen und Wirrungen des Alltags zu kämpfen haben, sich im Operativen einfach verwursteln, anders kann man es gar nicht sagen, oder verstricken und dann so Nachhaltigkeit immer mehr irgendwie zurückrutscht, da dann auch, ja, es ist wie so eine Kraftanstrengung irgendwie, es sich anfühlt oder man einfach auch nicht so das die Konsequenzen mittragen will, ja, das kostet halt einfach was. Das kostet einfach Kraft, das kostet uns vielleicht ein Stück weit mehr von unserem Gewinn. Aber langfristig ist es ja super wichtig. Also einmal, was würdest du sagen, warum hat das nicht so eine Priorität in anderen Unternehmen? Und aber nochmal was würdest du den Unternehmen sagen, warum sollten sie sich kümmern?
Also warum hat es nicht so die Priorität? Momentan ist es auch ein Stück weit verständlich, gell? Wir sind, also sehr viele Unternehmen sind in der Wirtschaftskrise, wir auch, also auch die Autobranche ist hart davon betroffen, auch wir sind echt wirklich hart davon betroffen, wir kämpfen auch gerade. Das ist anstrengend, gell? Und warum sind nicht so viele engagiert? Weil es bisher in der Vergangenheit einfach ein freiwilliger Akt war. Unser Wirtschaftssystem ist so angelegt, dass Unternehmen die finanziellen Auswirkungen ihres Handelns bemessen und managen und danach bewertet werden für Steuern oder für öffentliche Aufträge für irgendwie die billigsten Preise und so weiter. Also so. Die Bewertung der gesellschaftlichen oder der sozialen und ökologischen Auswirkungen des wirtschaftlichen Handels, da gewinnst du keinen Blumentopf mit. Das wurde in der Vergangenheit nicht wirklich abgefragt. Die meisten verstehen bis heute unter Verantwortung die Sicherung von Arbeitsplätzen und das Zahlen von Steuern. Aber die Auswirkungen, was sie damit anrichten, das ist bei vielen noch nicht im Set angelegt. Ist auch verständlich, weil Betriebswirtschaftslehre wird in den allermeisten Fällen wird immer noch rein nur auf quasi dieser wirtschaftsbezogenen, also rein finanziellen Perspektive gelehrt und wenig eben aus der ethischen, gesellschaftlichen, ökologischen und so weiter. Also das ist schon an der Stelle ein Systemversagen, würde ich ganz deutlich sagen. Und es ist eine Kraftanstrengung, wenn ich da raus will, weil System ist immer so angelegt, dass dann, wenn du dich da reinfügst, dann hast du den geringsten Widerstand und den höchsten Erfolg. Also es ist risikoreicher, es ist aufwendiger, es ist kostspieliger, mehr Verantwortung oder deine eigene Verantwortung zu übernehmen, was ja schon sehr schizophren ist. Ja, warum sollte man es trotzdem tun? Zum einen, weil ja schon auch immer stärker, auch wenn jetzt immer wieder was zurückgedreht wird, aber grundsätzlich ist die Tendenz ja schon dazu, dass in der EU immer stärker eben Regelungen aufkommen. Jetzt demnächst steht die EMCO vor der Tür. EMCO ist die Empowering Consumer Initiative. Das heißt, da muss ich alles, was ich an Nachhaltigkeit kommuniziere, muss ich sofort auch beweisen. Also ich kann nicht mehr nur sagen, ich bin nachhaltig, sondern ich muss gleich sagen, warum und wie ich es messe. Und lauter solche Sachen kommen jetzt auf. Das heißt, ich muss mich damit auskennen. Ich muss auch ein gutes System haben. Ich muss bemessen, was ich tue. Ich muss Nachhaltigkeitsmanagement betreiben, sonst kann ich darüber gar nichts mehr berichten. Das ist beispielsweise ein gutes Argument. Aber es gibt noch viel mehr, eben auch das Lieferkettengesetz, auch wenn das wieder abgeschwächt wird. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich Zulieferer bin, brauche ich ja trotzdem die Daten für meinen Kunden. Das heißt, es wird auf rechtlicher Seite immer stärker. Es ist sowieso schon im Bewusstsein von so vielen Menschen und im steigenden Bewusstsein von so vielen Kunden und Kundinnen. Also kein Kunde und oder Kundin würde ja heute sagen, ja klar, ich möchte Schokolade, die von Kinderarbeit ist. Oder mir ist total bewusst, dass mein T-Shirt 3 Euro nur kostet, weil es unter unmenschlichen Bedingungen in Zwangscamps genäht wird oder so. Also wenn ich das quasi immer dazu schreiben würde, dann würde ich ja heute schon meine Kunden verlieren.
Ja.
Und das Bewusstsein steigt und mit jedem steigenden Bewusstsein kommt schon auch so eine, wir sind jetzt auch, die Kunden sind ja in der Wirtschaftskrise sozusagen auch da, steigt das Bewusstsein, aber der Geldbeutel sitzt nicht so locker. Das heißt, aber es wird ja auch wieder eine andere Zeit geben. Das heißt also, nichtsdestotrotz, ich muss ja zukunftsfähig sein als Unternehmen. Ich muss ja sozusagen Lösungen bieten für morgen. Und wenn ich die Probleme, wenn ich mich da wegducke und wenn ich die nicht angucke und wenn ich auch keine Expertise aufbaue, wie ich die Probleme, die uns heute beschäftigen, von Klimawandel bis Artensterben, bis auch hin zu demokratischen Themen, wenn ich da keine Meinung zu habe, keine Haltung zu habe, keine Expertise, keine Methoden, die ich anwende, keine Kommunikation, keine Worte finde, dann bin ich einfach inkompetent für die Themen unserer Zeit.
Auf jeden Fall.
Auch stückweise den Daseinsberechtigung, immer stärker.
Und das sind ja so sehr viele strategische Aspekte, die du jetzt genannt hast und letztendlich auch immer wieder eine Haltungsfrage, wie wollen wir diesen Ort eigentlich für unsere Kinder hinterlassen, oder? Also
ja, da beim Emotionalen war ich ja noch gar nicht.
Beim Emotionalen warst du noch gar nicht.
Das ist einfach mein größter Antrieb. Also ja. Ich habe nie ohne Kinder gearbeitet und ja. Mich hat das immer ganz stark angetrieben, sozusagen das Thema, meine Kinder werden mich eines Tages fragen, was hast eigentlich du gemacht?
Und, ja, und, total. Welchen und Beitrag hast eigentlich du geleistet?
Genau. Mhm. genau, und da sagen zu können, mit wirklich so, ich habe mich sehr bemüht, ich habe wirklich alles gegeben,
ja,
das ist heute ein Riesenantrieb, genau.
Ja. Ja. Und dieses Werteorientierte schweißt ja aber auch in der Kultur zusammen. Also wenn wir auch, also in der Arbeitskultur, wenn wir das Gefühl haben, wir schaffen was Gutes, wir leisten einen guten Beitrag und ne, also schafft ja ein ganz anderes Wir-Gefühl auch einfach in der Kollegenschaft. Und wie du sagst, Leuten wird es immer wichtiger, die gucken da immer mehr drauf. Also auch das unter dem Aspekt so Personalgewinnung, ja, ne, wenn wir jetzt nochmal so strategisch sind. Und was würdest du sagen, kann jeder denn auch, jede Führungskraft auch im Kleinen tun? Also ich denke zum Beispiel, wenn ich ein kleines Unternehmen, aber relativ klein, jetzt nicht mit 100 Mitarbeitenden, aber bei mir im Unternehmen würde es einen Tag im Jahr geben, wo wir ehrenamtlich tätig sind. Da käme, also wenn da jemand einen Grund hat, wirklich das nicht zu tun, dann kann er mir was schriftlich vorlegen, aber das wäre schon mal so eine Sache von einem Perspektivwechsel, weil ich glaube, viel mehr Leute würden sich ehrenamtlich engagieren, wenn sie einfach nur wüssten, wo und wie. Oder auch in jedem Führungsprogramm mit oberem Management wäre ein wesentlicher Aspekt, dass die ihr Wissen in irgendeine soziale, ökologische Einrichtung reinbringen. Also ich würde das so manifestieren im Unternehmenskontext, in dem, was wir auch tun, um da auch so Perspektivwechsel hinzubringen, die Leute irgendwie daraus in die Gesellschaft auch zu bringen. Das ist nur so ein Ding. Was würdest du sagen, wo kann man noch, was sind so die kleinen Sachen, die man auch als Führungskraft oder Geschäftsführender, Geschäftsführerin tun sollte?
Also die Beispiele, die du genannt hast, die sind sozusagen, so kann man sich so ein bisschen vorstellen wie der Handprint. Also sozusagen mein Handprint vergrößern, um eben zu meine Botschaften, die ich habe, irgendwie die Welt rauszutragen. Finde ich super und finde ich total wichtig. Das machen wir mit der VD Academy. Mir geht es auch vor allem, also ich glaube, die Welt braucht auch, dass wir uns vor allem in erster Linie auch erstmal den eigenen Footprint angucken. Also so, welche Emissionen verursache ich, also wirklich Nachhaltigkeitsmanagementsysteme einführen, um zu bemessen, welche Emissionen, welche Ressourcen, welche Auswirkungen habe ich. Da kommen wir nicht drum herum. Ich weiß, dass das der Teil ist, der auch oft als bürokratisch verschrien wird. Da bin ich die Erste, die sagt, das ist so. Brauchen halt gute Systeme. Aber das ist die Grundlage von professionellem Bemessen, was ich eigentlich selber für einen Beitrag habe, für einen negativen Beitrag. Und den muss ich mir angucken. Gut, das ist jetzt, das habe ich als Anforderung an jedes einzelne Unternehmen, dass man da ran muss. Da hilft nichts. Aber so kleine Sachen, die ich total wertvoll und weil ich lege da so Wert drauf, weil das ist das Kerngeschäft. Also, dass man sich eben wirklich darum bemüht, was ist denn mein Kerngeschäft und was sind die negativen Auswirkungen meines Kerngeschäfts? Die muss ich mir angucken. Ich finde, das ist in der Verantwortung jedes Einzelnen. Aber ansonsten finde ich noch total relevant, also wir sind ja auch gerade in einer Zeit, in der die Demokratie wirklich in Gefahr ist und sich das bewusst zu machen, eben auch, welche Rolle spielt mein Unternehmen, mein Team, wie auch immer, in diesem Kontext. Also da sind ja Unternehmen unglaubliche Säulen für eine Demokratie. Und demokratisches Verhalten ist ja auch nicht irgendwas, was ich jetzt einfach so kann, sondern das muss wirklich fast täglich erprobt sein, gell? Dass man verschiedene Perspektiven zulässt, dass man sich zusammensetzt und irgendwie um die beste Lösung ringt, dass man Zielkonflikte aushalten kann, dass man das einfach auch stehen lassen kann, eine andere Meinung. Also dieses Führen auf Augenhöhe. Und für mich sind das demokratische Werte zu leben im Unternehmen. Auf Augenhöhe mit Menschen umzugehen, im Vertrauen auf Menschen umzugehen, Andersartigkeit, Diversität als Chance zu erkennen und zu lobpreisen, anstatt einzunorden und zu gucken, wie können wir Menschen sozusagen mit ihren Stärken einsetzen. Das ist für mich alles auch ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag für die Gesellschaft und für die Demokratie, in der wir leben.
Und da hast du schon eine schöne Intro fast gemacht, weil ich würde jetzt total gerne noch mit dir drüber sprechen, zu deiner Führungsarbeit. Ja, und du hast ja jetzt schon gesagt, also das Vertrauen, Wertschätzung, auf Augenhöhe agieren, total wichtig ist. Wie würdest du dich als Führungskraft beschreiben?
Naja, schon so. Also so sehr auf Augenhöhe. Mir völlig klar, für was ich verantwortlich bin. Also ich habe schon einen hohen Anspruch an meine Eigenverantwortung.
Und hast du dann auch einen hohen Anspruch an andere?
Also was wir hier lehren oder ja, schulen, ist das Prinzip der Selbstwirksamkeit. Und das geht darum, dass du quasi schon dich selbst sehr gut kennst, so in deinen eigenen Bedürfnissen, dass du dir klar bist, was treibt dich, wo bist du aber auch empfindlich, dass du lernst, dich selbst zu reflektieren, dein Verhalten zu reflektieren, um dann eben auch dich selber steuern zu können. Also wir legen hier sehr viel Wert sozusagen drauf, so auf, für mich ist es eine Grundlage von Beziehungsarbeit, um Verantwortung für sich selbst und sein eigenes Verhalten zu übernehmen, um dann auch gut, mit anderen ins Gespräch zu gehen, um auch komplexe Themen auch zu bearbeiten zu können. Und das machen wir ganz bewusst, um eben sozusagen wirklich alle auf Augenhöhe zu bringen, um alle in Selbstverantwortung zu bringen und auch in die Lage zu versetzen, auch Verantwortung für ihr eigenes Verhalten und für eigene Themen zu übernehmen. Und das ist mir schon auch sehr wichtig.
Und das heißt, wenn ich bei euch jetzt neu ins Unternehmen komme, dann kriege ich erstmal, in meinem Onboarding-Prozess ist dann erstmal ein Training zum Thema Selbstwirksamkeit, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ist das, oder?
Ja, vielleicht nicht gleich im Onboarding vielleicht, weil dann warten wir, bis ein paar zusammenkommen. Aber innerhalb des ersten halben Jahres sollte das drin sein, genau. Und bestenfalls spürst du das aber auch schon, dass das, also das ist ja auch ganz viel durch Vorleben und Abgucken oder so, gell, dass hier eben schon Menschen sind, die viel Eigenverantwortung übernehmen, die viel mitdenken, die sich auch trauen, sozusagen Input einzugeben, Kritik zu äußern, was auch immer, genau. Also wir in den ersten Jahren unserer Transformation haben wir viel gestritten, weil wir gar nicht in der Lage waren, diese ganzen existenziellen Zielkonflikte von so hohen Kosten, so hoher Aufwand und Kundenfragen, die danach das irgendwie zu verarbeiten und da irgendwie noch weitere Schritte abzuleiten. Und wir haben es jetzt schon geschafft, sozusagen dadurch, dass wir das wirklich intensiv machen, dafür auch Worte finden, auch Emotionen haben eine Berechtigung, darüber wird gesprochen, persönlicher Check-in findet immer statt, Worte wie ich habe da ein Störgefühl sind völlig berechtigt, das erlebe ich ja dann auch im Alltag. Und es hilft uns schon, dass Konflikte nicht mehr so existenziell werden, sondern dass man es einfach im frühen Stadium schon benennt und sagt, das sind dann gar keine Konflikte, sondern man benennt einfach Zielkonflikte.
Ja, und das dann auch zu differenzieren zwischen einer Beziehungsebene und einer Sachebene, glaube ich. Das ist das, was die meisten häufig nicht schaffen oder ihnen gar nicht so bewusst ist.
Genau, ja. Was man auch nicht lernt irgendwie.
Auf jeden Fall. Wir haben ja keine Konfliktkultur, die wir in der Schule irgendwie näher gebracht. Ja, manchmal ein bisschen, aber. Ja. Und wie würden deine Mitarbeitenden dich beschreiben? Würden die das genauso sagen oder was würden die so über dich sagen?
Die würden sagen, dass ich auf jeden Fall sehr schnell bin und schnell im Denken, schnell im Reden und manchmal dann auch zu schnell, das würden die sicher auch erwähnen, dass ich aber sehr nahbar bin, ich glaube, dass man gut mit mir reden kann, dass ich immer Zeit finde, dass ich berechenbar bin, das ist mir wichtig, dass ich zu meinen Werten stehe, dass wir einfach in langfristigen Kurs stehen und auch dass wir auch im Sturm stehen bleiben sozusagen und sagen, wir machen trotzdem weiter, so dass man sich auf mich verlassen kann, glaube ich, würden sie sagen.
Und jetzt hast du gesagt, dass du sehr nahbar bist. War das von Anfang an da? Ich habe auch in der Recherche über dich gelesen, dass du keinen Unterschied machst zwischen der privaten Antje und der, die im Unternehmen ist. War das ein Lernprozess auch für dich, zu gucken, ja, wo stehe ich denn da, so das Thema Nähe, Distanz mit Mitarbeitern? Oder war das von Anfang an für dich so klar?
Also ich bin ja ins Unternehmen reingewachsen und hier duzt sich jeder. Das ist auch die Branche so ein bisschen. Also weil auf dem Berg duzt sich auch jeder.
Ja.
Ist im Familienunternehmen im besten Sinne sozusagen, weil tatsächlich von Familienmitgliedern aufgebaut wurde. Von daher war Nähe, Distanz hier ist noch nie ein großes Thema. Also das war schon immer sehr authentisch. Ich glaube, VD ist intern auch sehr authentisch. Einfach hier ist man, wer man ist.
Okay, also das war gar nicht so dann.
Da bin ich so reingewachsen.
Ja,
nichtsdestotrotz habe ich in meinen ersten Schritten als Führungskraft erstmal das Verhalten meines Vaters, kopiert. Genau. Mhm. Also das, ich musste dann trotzdem nochmal lernen. Das hat mich selber verblüfft. Authentisch zu führen, weil ich erstmal einfach vielleicht der erste Reflex mich umgeschaut habe und dann als erste Vorbild genommen habe und dann gedacht habe, so ist man halt als Führungskraft. Ich habe auch keine weiblichen Vorbilder gehabt, weil ich glaube, weibliche Führungskräfte gab es bei uns, glaube ich, so gut wie gar nicht. Und auch im Privatleben kannte ich jetzt keine weiblichen Führungskräfte. Da meinen eigenen Weg zu finden, hat mich trotzdem nochmal musste ich schmerzhaft gebären, sozusagen.
Gab es da ein Schlüsselereignis oder war das einfach so wachsender Erkenntnisprozess?
Einmal hat es mir ein Kollege wirklich ganz deutlich gesagt, so wirklich ganz deutlich den Spiegel vorgehalten und das war sehr schmerzhaft, weil ich halt auch ehrlich sein wollte.
Ja. Das sind diese Feedbacks, die am Anfang immer sehr wehtun und schmerzhaft sind, aber langfristig einem wirklich Wachstum und Entwicklung ermöglichen. Ja, es gibt so ein tolles Feedback-Modell, Radical Candor heißt das, von Kim Scott. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die nennt das, wenn wir dem anderen eigentlich Feedback geben sollten, aber wir es zurückhalten, nennt sie das ruinöse Empathie. Also wir ruinieren den anderen, weil wir ihm keine Entwicklung ermöglichen und meinen es vermeintlich empathisch, aber das ist eigentlich.
Ja.
Und sagt dann, was wir eigentlich brauchen, ist eine radikale Aufrichtigkeit. Also genau das, was der Kollege gemacht hat.
Ja, also heute würde ich sagen, also wir machen heute Grow-Gespräche und da ist es so, dass man sich, also dass die Führungskraft dabei, man sucht sich aber auch noch zwei weitere Kolleginnen aus oder Kollegen von der Ebene drüber und der Ebene drunter und dann geht es um vier Fragen, nämlich was machst du gut, was kannst du, wo hast du noch Potenzial, was kannst du noch besser machen oder so und wie kann man dich unterstützen? Irgendwie so, was machst du gut? Was macht deine Rolle gut? Wo sind deine Stärken? Wo hast du noch Potenzial? Und genau, wie kann man dich unterstützen?
Also ich suche mir 4 Leute im Unternehmen, irgendwie aus der oberen und Ebene und der darunter. Und das ist dann mein jährliches Entwicklungsgespräch.
Also du kannst aussuchen, ob du ein klassisches Mitarbeitergespräch möchtest oder ob du so ein Grow-Gespräch möchtest. Mhm. Und dieses Grow-Gespräch, also es ist so schön, weil da mit dem Fokus auf deine Stärken, aber es ist auch völlig logisch und völlig bewusst, dass hinter jeder Stärke ist auch irgendwo ein Schatten, gell? Weil du kannst ja nicht nur stark sein, sondern da bleibt ja auch was im Schatten. Und das wird da so wertschätzend vermittelt. Für meine Antje in jungen Jahren hätte ich mir, glaube ich, eher gewünscht, dass mir jemand das so beigebracht hätte.
Toll, das klingt super.
Das ist so viel leichter annehmbar und so, also, oder vielleicht haben wir es auch, ich glaube, dass wir uns als Kultur, als Team ja auch da weiterentwickelt haben. Wir sind einfach jetzt auch gut, glaube ich, geworden oder viel besser geworden in Feedback geben und so. Und ich finde, heute in solchen Gesprächen kommen einfach, also es ist echt eine super Grundlage, um sich gut auszutauschen.
Ja, und was mit dir im Austausch einfach bewusst auch nochmal wird, ist, dass so Veränderung, Transformation, Kulturentwicklung dauert einfach Jahre, ne? Also das vergessen ja manchmal die Leute. Die wollen das ja einfach so, okay, und jetzt haben wir ja die Veränderung angeschlossen und komisch irgendwie vom Mindset sind immer noch nicht alle dabei. Man fragt ja, wann habt ihr denn angefangen? Ja, vor einem Dreivierteljahr. So, ja. Okay. Ja. Aber was sind denn für dich nochmal so wirklich so relevante Tipps vielleicht auch, die du mitgeben würdest, auch Frauen da draußen, um als Führungskraft wirksam zu sein? Was ist so für dich die Essenz?
Ja, also ich glaube, die Essenz ist für mich, sich selbst gut zu kennen. Also so die Reise nach innen. Also je mehr ich mich besser kenne, desto authentischer kann ich auch nach außen sein. Desto besser kenne ich meine Stärken, meine Schwächen. Desto besser weiß ich, was ich delegieren muss am besten und was ich aber bei mir behalte, weil es meine Herzensanliegen ist oder so. Also auch dieses wirklich bewusst den Mut nehmen, sich spiegeln lassen und sich selbst ersetzbar auch machen. Also gucken, wie kann ich denn ein Umfeld aufbauen, das mich ersetzbar macht, dass ich nicht klammer, sondern dass ich Leute ermächtige und genau aufbaue, die einfach aufblühen können, dass ich ein Umfeld schaffe, wo Menschen aufblühen können und ich nicht die Pole Position einnehme.
Und delegieren, ist dir das von Anfang an leicht gefallen? Also delegieren, Verantwortung abgeben, Kontrolle loslassen, ist ja, wenn es ja das eigene Geschäft ist, ich erlebe das manchmal, dass mir das nicht so leicht fällt, weil es ja einfach so meins ist, dann sozusagen, jo, ihr macht das jetzt und egal wie ich dann da draußen, also mit was ihr mich da draußen präsentiert, ich gehe da mit, das fällt mir schon ganz schön schwer.
Ja. Also ich hatte ein Schlüsselerlebnis, das überhaupt nichts mit dem Unternehmen in erster Linie zu tun hatte, sondern ich habe ja sehr früh Kinder bekommen, oder sehr früh, es ist auch nicht, mit 26 hatte ich meine erste Tochter und ich hatte gerade bei VD angefangen. Es gab keine Kinderbetreuung und meine Schwiegermutter, also am Anfang habe ich die Juli immer im Tragetuch dann im Großraumbüro gehabt und dann hat meine Schwiegermutter mir angeboten, dass sie die Juli betreut. So. Mhm. Also mein Kind abzugeben. Und da ist mir das so bewusst geworden, so dieses, okay, jetzt muss ich loslassen. Wenn ich jetzt nicht loslasse, also wenn ich jetzt meiner Schwiegermutter mein Kind nicht gebe, dann kann ich auch beruflich nicht tätig werden. Das war für mich das Schlüsselerlebnis von Delegation, bedeutet auch immer, das ist jetzt kein leichter Prozess, sondern aber wenn ich bewusst nicht loslasse, dann mache ich mir auch ganz klar bewusst, auf was ich verzichte. Und das war für mich immer so, ich muss immer wieder dran denken, wenn ich was losgelassen habe, an diesen einen Moment, wo mir das so bewusst geworden ist. Das heißt auch, dass sie wird es anders machen als ich. Ich muss darauf vertrauen, ich kann auch darauf vertrauen, aber sie wird es anders machen als ich. Und ich muss damit klarkommen. Und das war für mich schon ein Lernprozess, aber ein ganz, ganz bewusster.
Ja, schöne Analogie. Ja, ich finde immer, also das Tollste ist ja, wenn du was abgibst und dann kommt es so zurück, wie du es nie gemacht hättest, aber irgendwie total gut. Ja. So, wenn dann so neue Ideen kommen und so weiter, das finde ich dann eigentlich immer so so am schönsten.
Ja, ich finde auch, da beginnt ja die Magie eigentlich, gell? Das ist, da dieses, wenn du das schaffst, eben, dass Menschen aufblühen und voll in ihrem Saft sind und ihre eigene Energie und ihre eigenen, ja, kreativen Sachen da reinfließen lassen können, dann da beginnt ja die Magie miteinander so.
Ja,
und was miteinander dann was Neues schafft.
Was mich jetzt noch brennend interessieren würde, bei allem Engagement, was du ins Unternehmen gibst, was du ja an vielen Stellen auch, du engagierst dich gesellschaftlich, also Wahnsinn, mit welchen Themen du allen unterwegs bist. Wie schaffst du es, dass du in deinem Leben gut im Balance bleibst? Also auch privat Zeit für die Dinge hast, die dir wichtig sind. ich will da gar keine Worte in den Mund legen, aber wie schaffst du dir Ausgleich? Wie bleibst du im Balance? Wie bleibst du in Energie?
Also ganz, ganz viel war das eben dadurch, dass ich sehr früh Familie hatte. Ich habe ja 4 Kinder und dann war das für mich immer sozusagen so ein Pendeln zwischen zwei Welten und immer ein Abschalten von der einen Welt zur anderen Welt. Das mag sich sehr anstrengend anhören. Für mich war das ideal, weil das war wirklich so ein Abschalten einfach von eins auf den anderen. Heute ist es wieder vielfältiger geworden, weil meine Kinder inzwischen schon recht groß sind. Das heißt, wirklich viel Outdoor-Abenteuer, viel in den Bergen sein, auch viel mit Freunden unternehmen. Yoga mache ich auch wirklich sehr gerne, weil mich das zu mir bringt. Und eigentlich gehört auch dazu, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, aber das muss ich ja gerade wieder aufbauen.
Und jetzt haben wir viel gehört von dem, was du machst. Wie bringst du das denn unter? Also bist du da streng mit dir, dass du sagst so, ich in Vorbildfunktion gehe auch spätestens um, weiß ich nicht, 5:30 abends aus dem Unternehmen oder bleibe freitags zu Hause oder also wie? Ja, weil wir haben ja nur ein begrenztes Zeitkontingent und natürlich, gibt es so viele Themen, wo wir uns einbringen können. Also wie schaffst du es da irgendwie für dich, diese Räume auch wirklich zu nehmen?
Ja, das war ja überhaupt gar kein Problem, weil ich ja, wie gesagt, am Anfang schon Kinder hatte. Also das heißt, ich musste, und hier gibt es wirklich, also vor 16 Jahren, nee, Moment mal, das ist jetzt schon viel länger her, also ich habe meine erste Tochter 1999 bekommen. Also das heißt eben vor 26 Jahren gab es hier keine Kinderbetreuung. Es gab nur Kindergarten. Das heißt, wir haben ja unsere eigene Kinderbetreuung aufgebaut. Die kam aber auch erst viel später und hat ja auch nicht alles abgedeckt. Das heißt, ich habe gar nicht mehr Zeit zur Verfügung gehabt. Ich kann ja auch nicht meine Schwiegermutter jetzt nicht sagen, dass sie jeden Tag kommt und jeden Tag mein Kind hütet oder so. Das heißt, für mich war ganz klar Work-Life-Balance, also haben wir fürs ganze Unternehmen eingeführt, aber ich war mit ganz großer Selbstverständlichkeit, musste ich in die Vorbildfunktion gehen, um überhaupt das stemmen zu können. Und das war einerseits notwendig und es war auch gut, dass es notwendig war, sonst hätte ich es vielleicht nicht gemacht, weil ich mich vielleicht sonst der Mut verlassen hätte, weil ich mich natürlich faul gefühlt habe, wenn ich dann 16 oder 17 Uhr nach Hause gegangen bin, weil ich gedacht habe, jetzt denken die bestimmt alle so, jetzt geht die schon, hat die da nichts mehr zu tun. Also das war selbst für mich, selbst in der Rolle als Geschäftsleitung oder damals noch nicht Geschäftsleitung, aber Marketingleitung oder was auch immer ich da war, war schwer als Vorbild vorauszugehen, weil es so tief sitzt, gell? Bei uns war das damals schon so, Arbeit bedeutet Anwesenheit, Anwesenheit bedeutet sichtbar, am besten bis spät, da wo die Lichter brennen, spät abends, da ist der Fleißigste. So ein bisschen war das in meinem Kopf und das war schwer abzulegen. Aber von daher war das bei mir ganz automatisch angelegt und ich bin dem einfach ganz konsequent gefolgt und habe hinterher ganz oft gehört, dass es so wichtig war, hier das vorzuleben bei VD, dass es absolut dazu beigetragen hat, dass quasi jeder das dann auch sich nachmachen getraut hat. Und heute ist es bei uns wirklich eine Selbstverständlichkeit. Also heute ist es auf Augenhöhe sozusagen die Belange des Unternehmens und die Belange des Einzelnen. Also es ist ein Ringen um die besten Lösungen dann, aber also wir müssen nicht mehr fürchten, dass der Einzelne oder die Einzelne Angst davor hat, sozusagen ihren Raum einzunehmen.
Und sich auch mal eine Auszeit zu nehmen oder...
Ja, oder halt sich um die Kinder zu kümmern, wenn die krank sind oder von zu Hause aus zu arbeiten oder genau, ja, Auszeiten sind auch bei uns verankert. Ich habe auch eine Auszeit gemacht von 3 Monaten, habe mich auch da vom Acker gemacht sozusagen, an meinem 50. Geburtstag bin ich 3 Monate in die Berge gegangen.
Ja, das habe ich gesehen online, da gibt es ja auch Interviews dazu, das ist total inspirierend, total schön. Und was machst du, um... Ne, dieses ganze Wertegetriebene, dieses Strategische, also man kann ja an so vielen Stellen unterwegs sein, aber um den Fokus nicht zu verlieren, also was wirklich die Essenz ist, was wirklich für dein Geschäft, für deine strategische Ausrichtung wichtig ist, gibt es da irgendwie sowas Ritualisiertes, dass du sagst, ja einmal im Jahr haben wir einen Workshop, der so und so aufgebaut ist oder ich ziehe mich einmal im Jahr, ich habe jetzt so dieses einmal im Jahr, den kann ja auch anders sein, irgendwie eine Woche zurück und reflektiere mich. Wie behältst du da den Fokus?
Ja, wir machen das über Strategieklausuren tatsächlich. Also wir wechseln das meistens ab, dass wir entweder externe Impulse reinnehmen, wie dass wir die SDGs nehmen, und das haben wir vor 10 Jahren gemacht, die Sustainable Development Goals und uns dann gespiegelt haben dran und gesagt haben, also um das, also sich ein externes Management-System zu, um so ein 360-Grad-Beleuchtung zu haben. Wir machen es aber auch viel mit internen Workshops, dass wir Vertrieb, Produkt, Marketing beispielsweise zusammenbringen und analysieren, sind wir noch richtig ausgerichtet mit unserem Produktsortiment, wo müssen wir uns schärfen, wie können wir Kräfte besser bündeln, oder eben auch, dass IT, Digitalisierung und Personal sich zusammensetzt, um zu sagen, okay, wie machen wir die nächsten Schritte? Also das machen wir schon so in einem Workshop-Charakter auf Strategieklausuren, genau.
Ja, und dann jährlich. Und Antje, eine Frage habe ich noch, und zwar, die würde ich auch jedem Mann stellen. Also da würde, weil ich selber zu Hause mit meinem Freund, ich habe auch zwei kleine Kinder, wir leben auch in so einem 50-50-Modell. Jeder hat die Kinder zwei Nachmittagen die Woche und dann zwei Abenden und so weiter. Wie habt ihr das denn damals gemacht? Das haben wir schon gehört, deine Schwiegermutter hat da Teil mit übernommen. Aber wie habt ihr euch, was war so euer Erfolgsrezept mit den vier Kindern, euch damals gut aufzuteilen, ohne schlechten Gewissen? Kannst du das, jetzt ja auch schon ein bisschen her, aber kannst du das noch sagen, was du auch anderen Frauen, was so gute Erfahrungen waren, die du auch anderen Frauen empfehlen kannst?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste, also was ich als Tipp weitergeben würde, ist, sich wirklich frühzeitig damit zu beschäftigen, noch bevor ich schwanger werde, mich damit zu beschäftigen, was gibt's da eigentlich da draußen, welche Modelle werden denn schon gelebt, was würde mir denn eigentlich gut gefallen, was möchte ich eigentlich wirklich, weil ich habe es am eigenen Körper erlebt, wenn du schwanger bist, dann setzt irgendwie so ein Reptilienhirn ein, das dir sagt, oh, muss ich nicht doch zu Hause bleiben, das erlebe ich so häufig. Dass da, keine Ahnung, ob da die Hormone einschießen oder ob man dann zurückgeworfen wird auf die eigenen Kindheitserfahrungen. Aber deshalb ist es so wichtig, sich vorher klar zu werden, wie soll mein Leben eigentlich gestaltet sein? Und das eben ganz früh in der Partnerschaft auch schon zu besprechen. Also bei uns war das so, mein Freund oder mein Lebensgefährte, der hatte noch studiert bis zum zweiten Kind. Das heißt, da war ich eher alleinerziehend. Er kam am Wochenende dazu. Dann sind wir dahin gegangen, wo er seinen Berufseinstieg finden konnte. Da habe ich dann zurückgesteckt für die nächsten 3 Jahre und habe nur halbtags gearbeitet. Hab mit dem Au-pair zusammen die Kinder versorgt.
Okay, Au-pair war so eine Lösung für euch.
Au-pair war genau eine für uns. Dann sind wir zurückgekommen und konnten das Kinderhaus, das hatte ich in der Zwischenzeit aufgebaut, bei VD stark nutzen. Und da sind eigentlich alle meine Kinder dann im Kinderhaus gewesen. Aber Wolfgang hat dann zurückgesteckt, hat er wieder halbtags gearbeitet. Erstmal haben wir beide gearbeitet, Vollzeit, mit Kinderhaus eben Unterstützung, um dann festzustellen, also Wolfgang hat gesagt, nee, so will er nicht. Also er ist in der Metzgerei aufgewachsen, wo quasi kaum Zeit war für die Kinder. Und er hat sich da stark dran erinnert gefühlt und hat gesagt, nee, also er steckt zurück. Er ist dann auf halbtags gegangen. Und jetzt, genau, hat er sich selbstständig gemacht. Also wir haben viel
ausprobiert.
Ausprobiert, genau. Aber Tagesmutter hatten wir auch mal. Wir haben wirklich viel ausprobiert. Ja. Immer wieder auch in Frage gestellt, immer wieder auch einen Schritt zurück gemacht. Und wir sind uns gut auf Augenhöhe begegnet sozusagen und haben gut drüber reden können, was uns beiden wichtig ist und wie wir Lösungen finden.
Ja, aber auch immer wieder externe Hilfe ja auch beansprucht. Genau. Also das habt ihr, da habt ihr ja auch gut und wart kreativ unterwegs. Und war das, jetzt Wolfgang hat gesagt, ja, er hat dann, das hat ihm dann nicht mehr, also das ist nicht so seine Vorstellung von Kinder aufziehen, ist wieder ein Stück weit zurück, also hat sich dann mehr wieder gekümmert. War das bei dir je mit einem schlechten Gewissen verbunden? Also ich habe das dann schon manchmal. Ich bin jetzt die nächsten 3 Tage zum Beispiel auch unterwegs und denke dann so, heute Nachmittag muss ich die Kinder auf jeden Fall nochmal sehen und irgendwie nochmal Quality Time mit denen verbringen. Und schon manchmal so ist das, natürlich denke ich auch so, ich lebe denen was vor und bin dann auch Vorbild und bin eine unabhängige Frau und so weiter. Aber ein bisschen ist es schon mal so damit, auch mit diesen Rollenerwartungen und so weiter verbunden, dass es schon manchmal anstrengend ist.
Also ich hatte ja meinen Vater sozusagen als Vorbild und der hat wirklich viel gearbeitet, extrem viel gearbeitet. Und trotzdem fand ich, er war ein guter Vater so in meiner Kindheit. So, das hatte ich vor Augen. Und meine Mutter hatte immer so gemeint, so willst du die Firma übernehmen? Um Gottes Willen, tu das bloß nicht. Du siehst doch, wie viel dein Vater gearbeitet hat, so in die Richtung. Also ich hatte schon ganz stark eben auch so dieses tatsächlich so vor Augen, so boah, mir darf das aber nicht passieren, hier Rabenmutter. Das auch dieses ist immer über meinem Kopf geschwebt. Und habe dann ganz vorsichtig eben die ersten Schritte gemacht, eben erstmal im Büro, und das war für mich gut, immer so einen Schritt nach dem anderen zu machen und zu erleben, fühle ich mich jetzt als schlechte Mutter? Nee, fühle ich mich ja gar nicht. Oh nee, ich fühle mich sogar ehrlich gesagt als bessere Mutter, weil ich mehr Geduld habe, weil ich die Zeit intensiver genießen kann, weil ich mich ausgeglichener fühle. Und das hat mir dann Mut gegeben. Also meine eigenen kleinen Schritte vorwärts haben mir Mut gemacht, sozusagen für dieses Modell, das ich dann leben konnte. Mhm. Ich habe immer die Erfahrung aus meiner Kindheit und hatte ja immer vor Augen, hey, also ich habe schon viel mehr Zeit mit meinen Kindern, als mein Vater jemals mit mir hatte. Dadurch, dass ich ja auch tatsächlich jetzt nicht bis in die Nacht reingearbeitet habe, sondern eben tatsächlich Vorbild war für Work-Life-Balance bei uns ja auch, hatte ich ja auch Zeit mit meinen Kindern. Von daher habe ich die Zeit sehr genossen und hatte eigentlich auch kein schlechtes Gewissen. Nicht gegenüber meinen Kindern habe ich bis heute nicht gehabt, überhaupt gar nicht. Wenn ich jetzt zurückdenke, dann denke ich mir so, oh, aber schon hart, ich bin bei jedem Kind sozusagen nach 6 Wochen wieder eingestiegen.
Ja, wow.
Und ich erlebe hier jede Kollegin, die dann jetzt auch mit den 2 Monaten, die dann gemeinsam noch reisen gehen oder die ein halbes Jahr aus oder ein Jahr aus. Also, da kommt bei mir so ein bisschen Wehmut auf. Mhm, und wenn ich dann reingucke, so, wo stand ich da zu dem Zeitpunkt, dann denke ich mir, okay, also würde ich heute wahrscheinlich immer noch so machen, weil stand halt dann gerade an.
Ja.
Also, ich habe, was mich stark trägt, ist, so alles hat seine Zeit. Und das ist für mich völlig in Ordnung. Also ich kann gut mich auf Sachen konzentrieren und andere Sachen weglassen, weil ich denke, hey, das kommt wieder, es hat alles seine Zeit.
Ja, das ist nochmal beruhigend, so eine Akzeptanz auch dessen gerade. Das tut mir gerade auch nochmal gut, weil ja, wir auch einfach total viel machen können. Ne? Der Podcast, den mache ich so nebenher, habe eigentlich ein Unternehmen und dann, und das so zu wissen, so okay, das ist jetzt gerade so. Meine Tochter hat auch letzte Nacht fast nicht geschlafen, die Kleine, also zu wissen. Es kommen auch wieder andere Zeiten und das tut nochmal gut. Und jetzt haben wir schon viel über Vorbilder gesprochen und dass Vorbilder so wichtig sind. Und vielleicht jetzt abschließend nochmal, ich habe ja auch viele Frauen in unseren Female Leadership Trainings, die immer wieder dich so als Vorbild nennen. Was würdest du denn Frauen einfach nochmal so mit auf den Weg geben wollen? So, warum lohnt es sich zu führen? Warum lohnt sich auch die Anstrengung? Weil viele fragen sich schon, also die hauptsächliche Frage ist schon, kriege ich dann Familie und Job? Kriege ich das unter einen Hut? Muss ich mit irgendwas zurückstecken? Habe ich dann Gewissensbisse und so weiter? Aber vielleicht einfach nochmal so ein Shoutout. Warum lohnt sich dieser Job und trotz aller Anstrengungen? Und was ist das Tolle daran?
Ja, also wenn man Lust hat auf Führung, und das muss ja nicht jeder Lust haben auf Führung, gell? Das finde ich auch wichtig, wir müssen nicht jeden zwingen für Führung, aber wenn man sich das zutraut und vor allem, dass man sich das auch zutraut, also das ist, also für mich ist ja der schönste Job der Welt, du hast ja so viele Gestaltungsmöglichkeiten, du kannst einfach, du bist als Führungskraft bist du ja ganz viel zusammen mit anderen Menschen, gell? Du gestaltest ja deren Leben mit. Du hast direkten Einfluss auf die Lebensqualität anderer Menschen, auf die Lebensqualität von Produkten, also auf die Qualität von Dienstleistungen. Du gestaltest mit, du kannst nach deinen Werten, du kannst deine Werte, was für dich Sachen lebenswert macht, kannst du einfließen lassen. Das ist für mich eine Güte, eine Qualität, die ist unschlagbar. Das gibt auch, also ich finde jetzt gerade auch in so Dauerkrisen, wenn auch so psychische Krankheiten steigen und so, und dieses Gefühl, selbstwirksam zu sein, gestalten zu können, finde ich, gibt innerlich Kraft und Stärke, weil man eben dann nicht dieses Ohnmachtsgefühl hat und alles nur von oben, sondern man gestaltet mit. Und das lernt man. Da
wächst man rein.
Da macht man kleine Schritte und wächst und wird größer und das ist ja, es gibt diese individuelle Perspektive. Da würde ich allen Frauen, die auch nur ein bisschen Fünkchen dafür Interesse haben, empfehlen, da wirklich reinzugehen, weil es selber so erfüllend sein kann. Und das andere ist aber noch die gesellschaftliche Perspektive und die unternehmerische Perspektive. Die ist ja auch noch, hey, wir brauchen euch Frauen, wir brauchen eure Perspektive, wir brauchen eure Sicht auf die Werte, wir brauchen eure Erfahrungen, eure Sozialisierung. Die ist so wertvoll, um mit den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden, um einfach gute Lösungen zu schaffen, brauchen wir nicht lauter alte weiße Männer oder junge weiße Männer, sondern wir brauchen Diversität und wir brauchen Frauen jeden Alters. Ihr werdet gebraucht. Also selbst wenn es quasi noch so dieses Innere, so, ha, ich weiß nicht wirklich ob und ja, ich würde mir Spaß machen, aber dann aber noch, hey, wir brauchen dich. Los!
Und kannst du noch sagen, warum brauchen wir diese Perspektive? Also warum ist die so wichtig? Warum brauchen wir die Frauen?
Weil sie einen anderen Erfahrungshintergrund mitbringen. Also ich will jetzt überhaupt nicht in Klischees reingehen, gell? Weil jeder Mensch ist anders. Aber Frauen sind da häufig eben so sozialisiert auch, dass sie schon mal gut über Gefühle reden können, dass sie sich für Nachhaltigkeit interessieren, dass sie sich dafür interessieren für die gesellschaftlichen Auswirkungen. Also häufig über die Sozialisierung kommt eben dieser Aspekt von den Frauen viel stärker rein. Das zeigen auch Studien. Und Studien zeigen auch, dass sobald eine Frau einen Raum verlässt, die Männer wieder ganz anders miteinander reden. Schon eine Frau, auch wenn es wahnsinnig anstrengend ist für die eine, macht aber einen Unterschied in einem zivileren, netteren Miteinander. Auch ganz runtergebrochen, ganz abstrakt ist es, jeder bringt seine individuelle Perspektive mit und erst die Mischung macht's, weil dann verhindert wird, dass quasi nur alles aus einer Schlüssellochperspektive, aus einer verengten Perspektive gesehen wird, dann kann auch nur Lösung gefunden werden aus so einer verengten Perspektive. Also jede weitere Perspektive macht den Raum weiter auf. Und Frauen, dank ihrer Sozialisierung und tragen eben ganz viel für so einen gesellschaftlicheren, nachhaltigeren Umgang miteinander. Auch die Wichtigkeit, dass es thematisiert wird, dass da nachgefragt wird, dass da ein Aspekt draufgelegt wird, das sind oftmals die Frauen.
Ja, und das zeigen ja auch Studien. Also wenn man sich Studien anguckt, zum, so neuere Studien zum Thema ESG-Ziele, dann zeigt es ja auch, je mehr Frauen im Management eines Unternehmens sind, desto stringenter werden diese Ziele verfolgt und desto besser performen Unternehmen da. Ja. Also das, das ist ja genau das. Und wir sagen auch immer, beide Perspektiven sind wichtig, die der Herren, die der Frauen und alle Geschlechter, die sich dazwischen definieren. Und trotzdem ist es einfach wichtig, dass wir zusammen am Tisch sitzen, weil ja, nur wir werden am Ende schwanger. Nur wir kommen in die Wechseljahre, sind hormonell bestimmten Schwankungen unterlegen. Und das ist einfach, bringt einfach eine andere Perspektive mit sich. Und ja wie du sagst, wir wissen aus Studien, so kommunales Handeln, Handeln, was auf Verträglichkeit basiert, andere mit einbeziehen, ganzheitliches Denken und so weiter, das bringen Frauen nochmal verstärkt mit an den Tisch.
Ja.
Ja, schön, Antje. Vielen Dank für dieses Gespräch. Gibt es noch etwas, was du abschließend sagen möchtest?
Ja, Mut. Mut in die Führung zu gehen. Mut drauf, sich auch auf sich selbst zu verlassen. Das hat mich auch Mut gekostet, weil ich oftmals eben so anders war. Ich war in ganz vielen Besprechungen immer die einzige Frau. Ich hatte ganz vielen internen und externen Gremien, Besprechungen, was auch immer, eine andere Perspektive. Und sich darauf zu verlassen, dass die in Ordnung ist, dass sie eine Berechtigung hat, dass es auch wichtig ist, wenn die gehört wird, auch wenn ich damit noch nicht die Welt ändere, an diesem Tag, in dieser Besprechung wurde diese Perspektive sichtbar gemacht und nur durch mich, sonst wäre die nicht sichtbar gemacht worden. Dieser Stein, der ins Wasser fällt und Kreise zieht, darauf auch vertrauen, so. Ja. Du machst den Unterschied, verlass dich auf dich.
Schön. Ich würde sagen, besser können wir es hier nicht beenden. Vielen Dank für deine Zeit, für all deine Erfahrungen und die unterschiedlichen Blickwinkel, die du hier in dem Gespräch ermöglicht hast. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde sprechen, aber für den Moment war das einfach ganz wunderbar.
Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.